Du kennst das sicher. Man nimmt sich irgendwie so einen uralten Text vor, vielleicht ein historisches Dokument oder eine jahrtausendealte Überlieferung. Und wie durch Zauberei findet man darin exakt die Bestätigung für das, was man heute sowieso schon glauben wollte.
Oh ja, das passiert ständig.
Richtig. Wir schauen auf diese alten Worte, aber anstatt durch ein Fenster in eine völlig andere Zeit zu blicken, betrachten wir eigentlich nur einen Spiegel. Alles, was wir sehen wollen, ist unsere eigene, moderne Reflexion.
Ja, der psychologische Reiz dahinter ist einfach enorm. Wenn wir unsere heutigen Überzeugungen in antiken Texten wiederfinden, dann verleiht das unseren aktuellen Ansichten so eine Aura des Universellen. Es legitimiert uns quasi.
Absolut.
Aber der Preis dafür ist halt hoch. Wir zwingen diese Texte in ein modernes Korsett und berauben sie ihrer eigentlichen, oft sehr unbequemen Stimme. Wir machen den Text zu einem Vorwand, also einem Pretext für unsere eigene Agenda, anstatt den für sich selbst sprechen zu lassen.
Und genau dieses Spannungsfeld ist unsere Mission für diese heutige Tiefenanalyse. Wir wollen herausfinden, wie man historische Texte liest und interpretiert, ohne sie in bloße Märchen oder in ein starres Regelwerk für das 21. Jahrhundert zu verwandeln.
Ein sehr ehrgeiziges Ziel.
Das stimmt. Unsere Grundlage dafür sind heute die Vorlesungsnotizen von Dr. Robert Van Noy zur alttestamentlichen Geschichte mit einem speziellen Fokus auf das Buch Genesis.
Okay, lass uns das mal direkt entpacken. Warum ist es so unfassbar verlockend, historische Texte für unsere eigenen Zwecke zu missbrauchen?
Also diese Distanz ist der Kern des Problems. Wenn wir eine Geschichte lesen, die 3000 Jahre alt ist, verlangt unser Gehirn nach unmittelbarer Relevanz.
Man will halt wissen, was das mit einem selbst zu tun hat.
Genau. Die Lebensrealität der Bronzezeit ist uns fremd und oft sperrig. Um diese kognitive Dissonanz aufzulösen, neigen Leser dazu, den Text einfach gefügig zu machen.
Okay, verstehe.
Bevor wir aber analysieren, wie Menschen versuchen, diese Texte zu knacken, müssen wir uns das rohe historische Material ansehen, das Van Noy als Fundament nutzt. Er analysiert die Genesis, speziell die Kapitel 16 und 17.
Da geht es um Abraham und Sarah, oder?
Richtig. Es geht um den Moment, in dem Abraham und Sarah nach 10 Jahren des Wartens auf den versprochenen Erben versuchen, die göttliche Verheißung durch eine eigene, pragmatische Lösung zu erzwingen. Und zwar durch die ägyptische Sklavin Hagar.
Ah, okay. Und aus dieser rein menschlichen Entscheidung entsteht dann Ismael. Und Van Noy zeigt ja auf, dass aus dieser Linie später die arabischen Nationen hervorgehen. Und durch eine spätere Verbindung mit Keturah auch die Midianiter.
Ja, genau.
Es entstehen durch diesen pragmatischen Workaround quasi ganze Völker. Auf den ersten Blick könnte man also sagen, der Plan hat doch super funktioniert. Die Nachkommenschaft ist gesichert.
Das könnte man denken, ja. Aber die theologische und historische Pointe der Erzählung ist, dass Gott diesen menschlichen Pragmatismus als Erfüllung seines Versprechens kategorisch ablehnt.
Echt? Er lehnt das ab?
Komplett. In Genesis 17 wird unmissverständlich klargestellt, dass die Linie der Verheißung zwingend durch Isaak gehen muss, also den Sohn, den Sarah noch gebären wird, obwohl das zu diesem Zeitpunkt biologisch völlig ausgeschlossen erscheint.
Wahnsinn.
Das zentrale Prinzip, das Van Noy hier herausarbeitet, ist die absolute Notwendigkeit der Übernatürlichkeit in dieser spezifischen Geschichte. Abraham durfte den Prozess nicht durch eigene Leistung, geopolitische Manöver oder cleveres Projektmanagement beschleunigen.
Das musste quasi ein Wunder sein.
Ganz genau. Die Verheißung war so angelegt, dass ausschließlich Gott als der Handelnde erkennbar bleibt.
Weißt du, das erinnert mich extrem an eine wichtige, aber quälend langsame Softwareinstallation. Der Ladebalken steht seit Ewigkeiten auf 99%. Man wird ungeduldig, weil man das Gefühl hat, das System hat sich aufgehängt.
Oh ja, das kennt jeder.
Und dann fängt man an, wild auf der Tastatur herumzuhacken, um den Prozess irgendwie zu forcieren. Am Ende bringt man durch das eigene Eingreifen das gesamte System zum Absturz, anstatt den Programmierer einfach seine Arbeit machen zu lassen.
Das ist eine großartige Analogie. Und die Konsequenzen dieses Herumhackens auf der Tastatur ziehen sich durch die gesamte weitere Historie der Geschichte.
Da gab's doch richtig Ärger, oder?
Oh ja. Die Entscheidung von Abraham und Sarah löst sofort massive familiäre und geopolitische Konflikte aus. Hagar verachtet Sarah, Sarah drangsaliert Hagar, es kommt zur Flucht. Die Geschichte ist zutiefst menschlich und chaotisch. Es ist eben keine glatte, saubere Fabel, die auf eine einfache Moral hinausläuft.
Was uns direkt vor das Hauptproblem stellt. Wenn wir als moderne Leser vor so einer unfassbar spezifischen, historisch verworrenen Situation stehen, suchen wir instinktiv nach einer Methode, um das Ganze für uns nutzbar zu machen.
Ja, wir wollen ein klares Learning.
Und da gibt es historische Herangehensweisen, die extrem populär waren, aber laut Verneuil in eine methodische Sackgasse führen. Lass uns mal zu Genesis 24 springen. Das ist die Brautwerbung für Isaak durch Abrahams Knecht am Brunnen. Wie hat die frühe Kirche solche Texte behandelt?
Also in der frühen Kirche, besonders stark geprägt durch Gelehrte im hellenistischen Raum, war die sogenannte allegorische Methode sehr weit verbreitet.
Allegorisch, das heißt sinnbildlich, richtig?
Genau. Man muss den historischen Kontext dieser frühen Theologen verstehen. Sie lebten in einer griechisch-römischen Welt, die stark von philosophischen Strömungen geprägt war. In dieser Kultur war es üblich, alte Mythen wie die von Homer allegorisch zu deuten, um tiefergehende philosophische Wahrheiten darin zu finden.
Die standen also unter Druck, damit zu halten.
Absolut. Die frühen Christen standen unter dem intellektuellen Druck, zu beweisen, dass ihre Schriften nicht nur einfache historische Berichte über Hirten und Brunnen waren, sondern ein tiefes, mystisches Geheimwissen enthielten.
Sie haben also die nackten historischen Fakten gewissermaßen entwertet, um den Text philosophisch aufzuwerten. Die eigentliche Geschichte wird nur noch zu einer so einer Art Hülle für versteckte geistliche Wahrheiten, ne?
Ja, exakt das passiert. In dem Moment ist Isaak nicht mehr der historische Sohn Abrahams, sondern eine reine Repräsentation von Christus. Rebekka am Brunnen wird zur Allegorie für die Kirche. Und der Diener, der sie holt, ist der Prediger, der das Wort bringt.
Krass. Aber das wird doch irgendwann völlig wild, oder?
Oh ja. Exzessiv betrieben führt das zu einer fälligen Willkür. Dr. Verneuil seziert diese methodische Schwäche brillant am Beispiel der Kamele in Genesis 24.
Oh Gott, die Kamele. Ja, erzähl das mal.
Die nicht selbstständig an das Wasser gelangen können, repräsentieren ungebildete Menschen. Diese Menschen müssen das Wort Gottes, dargestellt durch das Wasser, von der Kirche, also Rebekka, empfangen.
Was? Das allein zeigt ja schon, wie unfassbar man den Text dehnen muss.
Das ist noch nicht alles.
Aber wenn ich Verneuils Notizen richtig verstehe, gibt es für exakt denselben Textausschnitt völlig widersprüchliche allegorische Deutungen. Ein anderer Gelehrter könnte die Kamele ansehen und zu einem komplett anderen Ergebnis kommen, oder?
Ganz genau. Ein anderer Ausleger stützt sich auf die Zahl 10. Er argumentiert, dass die 10 Kamele eindeutig für die 10 Gebote stehen.
Moment, wie kommt man denn von Kamelen auf die 10 Gebote?
Seine Begründung ist, dass Kamele nach einer Reise unfassbare Mengen an Wasser trinken und anscheinend nie genug bekommen können. Das vergleicht er dann mit dem Gesetz der 10 Gebote. Das Gesetz ist in seinen moralischen Anforderungen unersättlich und der Mensch kann dessen Maßstäbe niemals vollständig erfüllen.
Das ist ja verrückt. Hier wird es wirklich interessant. Wenn ein historisches Detail wie ein Kamel gleichzeitig für einen ungebildeten Menschen oder für das moralische Gesetz der 10 Gebote stehen kann, dann bedeutet der Text letztendlich gar nichts mehr.
Ja, er verliert seine komplette Bedeutung.
Die historische Realität, dass da schlichtweg ein Mann mit echten Tieren an einem realen Brunnen stand, wird komplett ausgelöscht. Das ist wie so ein literarischer Rorschach-Test, bei dem der Ausleger nur noch seine eigenen Gedanken auf den Text projiziert.
Exakt. Dr. Verneuil verwendet dafür den Fachbegriff Eisegese. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet hineinlesen. Der Leser hat bereits eine vorgefertigte theologische oder philosophische Idee im Kopf und stülpt diese einfach über den Text.
Und was wäre dann der richtige Weg?
Das absolute Gegenteil und auch das methodische Ziel von Verneuil ist die Exegese, also das Herausführen. Bei der Exegese lässt man die historische Situation sprechen und leitet die Bedeutung aus den tatsächlichen Gegebenheiten ab. Die allegorische Methode scheitert halt, weil der Text nur noch als Staffelei für die Fantasie des Auslegers dient.
Verstehe. Wenn uns diese mystische Sinnsuche also methodisch in die Irre führt, liegt der natürliche menschliche Reflex darin, das Pendel komplett in die entgegengesetzte Richtung schwingen zu lassen. Weg von der Mystik hin zu rein Pragmatik.
Richtig, der Gegenentwurf.
Wenn es keine geheimen Codes gibt, dann lesen wir Genesis 24 eben als praktischen Ratgeber für unseren Alltag.
Das ist die zweite große Herangehensweise, die Verneuil kritisch beleuchtet. Die exemplarische oder veranschaulichende Methode. Hier wird die Geschichte nicht mystifiziert, sondern völlig auf ihren pragmatischen Nutzen reduziert.
Also ein bisschen wie ein Selbsthilfebuch.
Genau. Der Text wird behandelt wie ein Katalog von Handlungsanweisungen, aus dem man direkte Lektionen für das eigene Leben ableitet.
Also ich muss ehrlich zugeben, auf den ersten Blick wirkt das extrem nachvollziehbar für mich. Wenn Abraham nicht möchte, dass Isaak eine Kanaaniterin heiratet, zieht man die Lektion »Heirate nur Gläubige« oder »Umgib dich mit Menschen, die deine grundlegenden Werte teilen«.
Ja, das klingt logisch.
Hilfsbereit in deinem Alltag. Wenn das Ziel also ist, durch das Lesen dieser Texte ein besseres Leben zu führen, warum sieht Venoy ein methodisches Problem darin, sich an diesen moralischen Beispielen zu orientieren?
Naja, Venoy bestreitet keineswegs, dass biblische Figuren als Vorbilder dienen können. Das Neue Testament selbst zieht ja diese Parallelen. Abraham wird oft als explizites Vorbild des Glaubens zitiert.
Okay, aber wo hakt es dann?
Das Problem entsteht, wenn die exemplarische Methode isoliert und als alleiniger Zugang zum Text genutzt wird. In diesem Fall weist sie zwei gravierende Schwächen auf. Die erste ist ihre Willkür bei der Anwendung in der heutigen Zeit.
Hast du da ein Beispiel? Realität. Der biblische Kanon gilt als geschlossen. Wenn wir versuchen, diese Methodik auf unser Leben zu übertragen.
Ja, stell dir das mal vor.
Etwa indem wir an der Bushaltestelle auf ein exaktes Zeichen warten, bevor wir eine Lebensentscheidung treffen, dann ignorieren wir den heilsgeschichtlichen Kontext der damaligen Zeit völlig.
Absolut. Wir müssen unterscheiden, was in der damaligen Zeit ein einmaliges, historisch notwendiges Ereignis war und was ein universelles Prinzip ist. Wer entscheidet das, wenn man nur blind nach Beispielen sucht?
Das leuchtet ein.
Und die zweite, noch tiefer gehende Schwäche der exemplarischen Methode ist, dass sie fast immer anthropozentrisch ist, also menschenzentriert.
Wie meinst du das genau?
Wenn wir die Texte nur nach dem Verhalten von Abraham oder Rebekka abklopfen, reduzieren wir die Erzählung auf unsere eigenen moralischen Regeln. Wir verlieren die eigentliche Hauptfigur, nämlich Gott, komplett aus den Augen.
Ah, ich verstehe. Das ist so ein bisschen, als würde man die Biografie eines brillanten Erfinders studieren, der eine Maschine zur Rettung der Menschheit entwickelt hat. Und die einzige Lektion, die man nach hunderten Seiten mitnimmt, lautet: Ah, er hat jeden Morgen Haferflocken gegessen. Das sollte ich auch tun.
Genau das.
Man klammert sich an so eine banale menschliche Angewohnheit und verpasst das gesamte Genie, die Erfindung und die weltverändernde Bedeutung des eigentlichen Werks. Das große Ganze geht einfach verloren.
Bei einer rein exemplarischen Auslegung passiert exakt das. Die Hörer gehen mit einer moralischen Checkliste nach Hause, erfahren aber nichts über die Souveränität oder den übergeordneten Plan Gottes.
Ein bisschen flach, oder?
Total. Der Text wird degradiert zu einer Sammlung von netten Fabeln, so wie Aesops Fabeln, mit einer kleinen Moral am Ende. Das wird dem historischen Anspruch und der theologischen Tiefe des Materials einfach nicht gerecht.
Wenn die Bibel also weder ein allegorisches Rätsel ist, noch ein bloßes moralisches Selbsthilfebuch, was ist dann der eigentliche Kern? Wie kommen wir an die wahre Substanz heran?
Von Vanoys Lösungsvorschlag ist der erlösungsgeschichtliche Ansatz. Das bedeutet, man fragt immer zuerst, wo steht dieses spezifische Ereignis in der fortlaufenden, übergeordneten Geschichte der göttlichen Offenbarung. Man sucht nach der Position des Puzzleteils im großen Gesamtbild.
Okay. Wenn wir Genesis 24 durch diese erlösungsgeschichtliche Brille betrachten, geht es also primär gar nicht um eine bloße Hochzeitsgeschichte. Oder um ethische Vorbilder für unsere eigenen Beziehungen?
Nein, überhaupt nicht primär.
Es ist vielmehr der Beweis, dass der göttliche Rettungsplan nicht scheitert. Gott sorgt aktiv dafür, dass die familiäre Linie erhalten bleibt, damit aus Isaak eine Nation entstehen kann. Eine Nation, die letztendlich, wie schon ganz am Anfang in Genesis 3,15 angelegt, zur Erlösung führt. Die Sicherung dieser Ehe ist die Sicherung der Heilsgeschichte.
Ganz hervorragend zusammengefasst. Und um die Wichtigkeit dieser objektiven Historizität zu unterstreichen, bringt Vanoy noch einen scharfen Kontrast ins Spiel.
Wen bringt er da rein?
Er setzt sich mit der Wellhausen-Schule auseinander. Das war eine hocheinflussreiche theologische Strömung des 19. Jahrhunderts. Und speziell beleuchtet er Kritiker wie S.R. Driver.
S.R. Driver, okay. Was haben die geglaubt?
Julius Wellhausen und seine Nachfolger vertraten im Kern eine evolutionäre Sicht auf die Religion Israels. Sie sahen in den frühen Texten nicht zwingend historische Berichte, sondern vielmehr spätere gesellschaftliche Projektionen und Mythen. Diese wurden angeblich verfasst, um damalige theologische Ideen zu rechtfertigen.
Das heißt, für S.R. Driver war es demnach völlig irrelevant, ob Abraham, Isaac oder Rebekka jemals als historische Personen existiert haben. Oder ob dieser Knecht wirklich jemals an diesem Brunnen stand.
Völlig irrelevant, ja. Für Driver lag der Wert dieser Erzählungen ausschließlich in ihrer moralischen und spirituellen Botschaft. Er argumentierte, dass die Faktenhaftigkeit der Geschichte zweitrangig sei, solange die ethische Lektion, die wir daraus ziehen, für uns gut und nützlich ist.
Und was sagt Vanney dazu?
Vanney widerspricht dieser Sichtweise vehement. Für ihn ist die theologische Lehre untrennbar mit der historischen Realität verbunden. In der biblischen Logik basiert die Lehre auf der Geschichte, nicht umgekehrt.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Absolut. Wenn Gott nicht physisch in der realen menschlichen Geschichte gehandelt hat, wenn die Linie nicht realhistorisch bewahrt wurde, bricht das gesamte theologische Fundament in sich zusammen. Der Glaube wurzelt in historischen Taten, nicht in irgendwelchen abstrakten moralischen Konzepten, die wir rückwirkend in Mythen hineinlesen.
Okay, das führt mich zu einer sehr praktischen Frage für dich als Hörer, speziell wenn du das nächste Mal Informationen verarbeitest. Heißt das jetzt unterm Strich, wir dürfen überhaupt keine moralischen Lektionen mehr aus Rebekkas Hilfsbereitschaft ziehen? Schließt dieser rigorose Fokus auf das große Ganze das komplett aus?
Nein, überhaupt nicht. Exemplarische Lektionen sind völlig in Ordnung und auch sinnvoll, aber eben nur im sekundären Schritt.
Die Reihenfolge ist also das Entscheidende.
Genau. Der Schlüssel liegt in der Einbettung. Du musst immer zuerst analysieren, wie das Ereignis in den übergeordneten, objektiven Kontext passt, also das große erlösungsgeschichtliche Bild. Erst wenn diese Verortung klar ist, kannst du dich fragen, wie hat sich der Mensch in dieser spezifischen historischen Situation verhalten und lässt sich daraus ein Prinzip für mich ableiten?
Wenn man diesen ersten Schritt überspringt, löst man den Text quasi aus seiner Verankerung und er wird völlig beliebig.
Ja, und man landet wieder bei den Kamelen als 10 Gebote.
Genau. Weißt du, für dich als Hörer verändert das ja komplett, wie du Informationen konsumierst. Das ist ein Prinzip, das weit über alte Texte hinausgeht. Naja, es zwingt dich dazu, in einer Welt voller isolierter Datenpunkte und schneller Lifehacks immer zuerst nach dem übergeordneten System oder dieser großen Handlungslinie zu suchen, bevor du dir den schnellen Ratschlag schnappst.
Das stimmt, ja.
Es bewahrt uns davor, historische Ereignisse nur danach zu bewerten, wie nützlich sie für uns heute sind. Und letztendlich schützt es uns vor intellektueller Faulheit.
Sehr gut gesagt. Eine historische Begebenheit, die man nur isoliert betrachtet, zerfällt eben sehr schnell in eine unabhängige moralistische Kurzgeschichte. Erst der rote Faden, also die Verortung in einem großen objektiven Narrativ, verleiht ihr echtes Gewicht. Dieser Ansatz respektiert die Integrität der Geschichte und erzwingt uns, unsere eigenen modernen Voreingenommenheiten einfach mal zurückzustellen.
Wahnsinn, wir sind heute wirklich einen weiten Weg gegangen. Von Abrahams menschlichen Pragmatismus mit dem Softwarecrash über die frühe Kirche, die durch allegorische Kamele versuchte, verborgene Codes zu entschlüsseln, bis hin zu der Erkenntnis, wie leicht wir dazu neigen, Geschichte auf eine moralische Checkliste zu reduzieren.
Eine echte Reise, ja.
Und der erlösungsgeschichtliche Ansatz verlangt von uns, dieses große Bild nicht aus den Augen zu verlieren. Ich möchte dich, den Hörer, heute mit einem Gedanken entlassen, der genau auf dieser Quelle aufbaut. Etwas zum Weitergrübeln.
Da bin ich gespannt.
Wenn unsere moderne Gesellschaft Geschichte zunehmend nur noch danach bewertet, ob wir aus ihr eine nützliche ethische Lektion für unser aktuelles Leben ziehen können, also genau das, was S.R. Driver damals tun wollte, verlieren wir dann nicht schleichend die Fähigkeit, uns selbst als kleinen Teil eines viel größeren objektiven Narrativs zu begreifen?
Das ist eine tiefe Frage.
Was passiert mit unserer Realität, wenn wir akzeptieren, dass Geschichte keinen Wahrheitsanspruch mehr hat, sondern nur noch als Spiegel unserer eigenen modernen Werte dient? Schauen wir dann überhaupt noch aus dem Fenster auf eine andere Welt oder starren wir am Ende nur noch auf uns selbst? Denk mal darüber nach.